ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Hörst du bei dem Beten zu, wenn wir ans Schlafzimmer denken, da muss auch abgeschaltet werden. Da darf dann ab einem gewissen Grad der Erregung auch nicht mehr zugehört werden.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Dark Matters ist wieder zur Stelle, um die letzten Hintergründe auszuleuchten. Und wir haben ja immer einen Fall und das, was dahinter steht, was dazu für Fragen aufkommen, das behandeln wir hier gemeinsam in hochkonzentrierter Form. Und wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich unseren ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperten Holger Schmidt.
Hallo, Eva.
Jetzt habe ich dich gleich vereinnahmt. Unser Geheimdienstexperte, es ist natürlich der Geheimdienstexperte der ARD, du gehörst allen.
Wir sind eins.
Genau. Und wir reden über einen Fall, ausgehend von einem Fall. In unserer Storytelling-Folge haben wir den breit besprochen und das ist ein Fall, der uns hier in Berlin tatsächlich sehr beschäftigt, nach wie vor immer noch im Gedächtnis der Stadt verankert ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Ein Täter, der den Behörden bekannt war, aber irgendwie tatsächlich von ihnen aus den Augen verloren wurde. Das erzählen wir alles. Wir fragen uns jetzt gemeinsam, oder ich frage dich vielmehr, wie sollte das eigentlich ablaufen? Wie behalten die Behörden Verdächtige eben doch im Visier? Und wir haben es immer wieder angesprochen in dieser, aber auch in den vergangenen Staffeln. Es ist gerade, was islamistische Gefährder angeht, eine Riesenaufgabe, da wirklich niemanden aus den Augen zu lassen.
Das ist definitiv so. Aber ich glaube, trotzdem sollten wir ganz am Anfang nochmal über ein paar Begriffe reden, damit die absolut klar gezogen sind und nicht durcheinander gehen. Das passiert nämlich sehr gerne bei Berichterstattung über dieses Thema. Wenn wir zum Beispiel über Gefährder reden, dann ist das ein Begriff, den die Polizei benutzt. Wenn wir über Verdächtige reden, dann ist das so ein bisschen ein Begriff auch aus Polizei- und staatsanwaltschaftlicher Sicht. Wenn wir von relevanten Personen sprechen, das ist dann vielleicht eher schon so die Terminologie des Verfassungsschutzes. Und wenn wir insgesamt darüber sprechen, wer kümmert sich denn um wen im Bereich, ich sag mal so, des Gefährlichen, dann haben wir die Grundzuständigkeiten. Wenn es um einen Gefährdungssachverhalt geht, dann ist das die Polizei. Wenn es um eine Straftat geht, dann ist es Polizei und Staatsanwaltschaft. Und wenn es um dieses Vorfeld geht und die Frage, braut sich da was zusammen? Und das bezieht sich dann eigentlich in der Regel immer eher auf Gruppierungen und nicht so sehr auf einzelne Personen, dann sind wir im Bereich des Verfassungsschutzes. Das galt jetzt alles für das Inland, also für das Hoheitsgebiet Deutschlands. So, und wenn ich jetzt eben eine Situation habe, wie zum Beispiel, dass ich mich dafür interessiere, was ist denn aus diesem Anis Amri geworden im Laufe der Jahre und Monate vor dem Anschlag auf den Breitscheidplatz, dann habe ich auch da wieder eigentlich unterschiedliche Momente. Ich habe Phasen, in denen es ein Gefährdungssachverhalt der Polizei war, in dem Polizeibehörden hinter ihm hergelaufen sind, weil sie Angst hatten, er könnte etwas tun und in dieser Observation auch Straftaten gesehen haben, also eigentlich auch schon fast so im Ermittlungsverfahren waren. Und wir haben begleitend und im Vorfeld dazu eine Situation, in der der Verfassungsschutz sich dafür interessiert hat, aus welchem Milieu kommt er, wen kennt er, welche Moscheen besucht er, was wird in diesen Moscheen gepredigt, wie ist hier eigentlich die Gefährdungslage. So, und je nachdem, welchen Teil wir uns jetzt hier angucken, und wir haben ja am Anfang gesagt, wir gucken uns eher den Geheimdienstbereich an. Ich vermute aber fast, dass wir auch zwischendrin immer wieder dahin kommen, dass wir uns den Polizeibereich angucken werden. Dann sind da eben die Beobachtung oder die Auswertung dessen Aufgabe des Verfassungsschutzes, was hier passiert. Also zum Beispiel bezogen auf Anis Amri, sich dafür zu interessieren, was rund um die bekannte Fusilet-Moschee in Berlin eben passiert ist, wer da ein- und ausgeht, was da gepredigt wird.
Lass uns nochmal, wenn die jetzt quasi jeder für sich arbeiten, ne? Also der Verfassungsschutz und die Polizei, lass uns nochmal die Unterschiede ausarbeiten. Also was haben die für Möglichkeiten? Wer leistet da was? Was können die überhaupt machen?
Genau, vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie kann man denn jemand überwachen? Da gibt es auch wieder wirklich ganz unterschiedliche Maßnahmen und manche sind so trivial, dass vielleicht viele Hörerinnen und Hörer da jetzt gerade gar nicht dran denken. Also wenn zum Beispiel der Verfassungsschutz sich für eine Gruppierung interessiert, was machen die denn? Dann kann man ja erstmal damit anfangen, einfach offene Quellen auszuwerten. Man kann sich dafür interessieren, nehmen wir an, es handelt sich um einen radikalen Verein, Man kann regelmäßig die Webseite betrachten. Man kann die Social Media Accounts im Blick behalten. Man kann sich angucken, wann wird denn da zu einer Veranstaltung geladen und wer steht da drauf, dass er dort als Rednerin oder Redner kommt. Gibt es da Kommentare drunter, dass irgendjemand sagt, ich werde da auf jeden Fall hingehen. Aus all diesen Dingen kann man schon Schlüsse ziehen, ohne dass irgendein Schlapphut losgezogen, irgendeine Wanze installiert oder irgendein Fahrzeug losgefahren ist. Einfach das offene Auswerten von dem, was es irgendwo gibt. Das geht weiter. Vielleicht gibt es dann von einer Veranstaltung ein YouTube-Video oder einen Livestream. Dann kann man sich vor den Monitor setzen und kann sich anschauen, wen erkennt man denn? Von wem weiß man denn, wer es ist? Und dass er oder sie jetzt irgendwie interessant hier ist in diesem Zusammenhang und kann auch dadurch schon Erkenntnisse gewinnen und dann bei irgendwelchen Einschätzungen sagen, also wir wissen, der ist bei dem und dem Prediger immer mal wieder gewesen, der war da sehr passiv, der war da sehr aktiv, alles Informationen, die unter Umständen hilfreich sein können. Viel spannender ist natürlich der ganze Bereich, bei dem es um die sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel oder auch die verdeckten Mittel geht. Da reden wir als quasi eine der Königsdisziplinen von der Observation. Also ein bisschen so, wie man es wirklich aus dem Krimi kennt. Speziell ausgebildete Menschen aus der entsprechenden Behörde, die in Observationstrupps organisiert sind, kriegen die Aufgabe, jemand zu observieren. Diese Aufträge sind extrem klar gefasst. Also zum Beispiel von Uhrzeit 8 Uhr bis Uhrzeit 13 Uhr sollt ihr den jetzt observieren oder klärt bitte, was er morgen Nacht macht oder klärt bitte.
Echt? Es gibt tatsächlich so eine wirklich einen Feierabend dafür? Ich dachte immer, wenn, dann muss man die doch wirklich rund um die Uhr im Blick haben.
Das hängt so ein bisschen vom Einsatzauftrag ab, aber es gibt erstens ein rechtliches Problem. Eine totale Überwachung rund um die Uhr, quasi unbegrenzt, ist rechtlich nicht oder nur unter wirklich ganz extremen Hürden möglich. Der Gedanke dahinter ist ein verfassungsrechtlicher, dass quasi die Menschenwürde es verbietet, dass du jemand jetzt unbegrenzt rund um die Uhr quasi gläsern überwachst, wie man es so aus irgendwelchen Orwell-artigen Filmen kennt. Da gibt es wirklich irgendwo eine rechtliche Grenze. Das ist aber auch ein Personalthema. Du musst dir bei Observationen immer überlegen, wie gehst du mit dem Personal, das du hast, so um, dass du immer genug neue Leute, genug frische Leute hast, dass der Verdächtige das nicht bemerkt, dass immer der gleiche Herr ihm irgendwie zufällig auf dem Bürgersteig über den Weg läuft oder hinter ihm ist. Und du musst dir auch überlegen, welche Aufgaben hast du sonst noch für die Observationsteams. Und deswegen versuchst du eigentlich Zeitkorridore zu finden und zu sagen, die 2 Stunden vor dem Freitagsgebet, das Freitagsgebet und das, was er danach macht, das ist für mich interessant. Und deswegen gibt es da einen Observationsauftrag, der um 9 Uhr beginnt und irgendwie um 23 Uhr endet oder eben sagt, Observationsende ist, wenn wir uns sicher sind, er ist zu Hause und hat das Licht ausgemacht. Sowas in der Kante. Und dann kannst du nämlich auch planen, denn da kommen wir zum nächsten Punkt. Du brauchst wirklich ziemlich viel Personal. Das, was wir aus dem Krimi kennen, dass da irgendwie Kommissar und sein Assistent entscheiden, sich jetzt mal ins Auto zu setzen und sich da vor die Tür zu stellen. Das mag es bei der Polizei im Einzelfall mal so geben, wenn man sich was davon verspricht. Ich würde eher sagen, man macht es, wenn man gesehen werden will, weil man damit wieder irgendwas beim Täter oder beim Verdächtigen auslösen will. Aber eine richtige Observation, wo du unsichtbar bleibst, die braucht eine Menge Planung, die braucht eine Menge Personal. Du musst dir so Gedanken machen, wie wenn du mit dem Fahrzeug hinter jemand herfährst, dass du mit den Fahrzeugen abwechselnd unterwegs bist, dass du Möglichkeiten hast, wenn es auf die Landstraße geht, dass du jetzt nicht über viele, viele Kilometer mit dem gleichen Fahrzeug hinterherfährst, dass du aber, wenn du abbiegst, um nicht mehr hinter dem Fahrzeug zu sein, irgendwo über irgendeinen Umweg, wie auch immer, irgendwo noch ein Fahrzeug hast, mit dem du dich wieder anschließen kannst. Mhm. Also das ist unter Umständen wirklich ziemlich komplex. Dafür brauchst du unter Umständen ziemlich viele Personen. Und die müssen auch irgendwann Feierabend machen. Und dann musst du auch mit den neuen Kräften, die kommen und übernehmen, auch irgendwie da sein, wo du vielleicht vorher gar nicht wusstest, wo es überhaupt hingeht. Also wirklich eine extrem komplexe Geschichte. Und deswegen sind manchmal technische Überwachungsmaßnahmen besser, dass du zum Beispiel mit GPS-Geräten versuchst, jemand zu folgen. Da sind dann aber wieder rechtliche Hürden zu prüfen. Darf die jeweilige Behörde das? Gibt es da die entsprechenden Kompetenzen? Brauchst du möglicherweise in irgendeiner Form eine wie auch immer geartete Genehmigung dafür? Es gibt die Möglichkeit, Kameras im Außenbereich zu installieren, um zum Beispiel, bleiben wir wieder beim Moscheeverein, den Eingang aufzunehmen und dann eben auswerten zu können, wer ist denn da gekommen, wer ist denn da gegangen, habe ich vielleicht auch noch Autokennzeichen. So, und dann entsprechend im technischen Bereich kann man jetzt noch ein bisschen weiter überlegen, hilft vielleicht mal eine Drohne.
Eine Wanze, darauf warte ich jetzt die ganze Zeit.
Eine Wanze, Achtung,
ja.
Da sind wir dann wieder in den Bereichen, die richtig unter den Richtervorbehalt gehen und wo man dann für jede einzelne Behörde wieder gucken muss, was darf sie denn da? Mhm. Wenn wir über den sogenannten großen Lauschangriff, der vor allen Dingen meistens im Bereich der Strafverfahren benutzt wird, sprechen, also in eine Wohnung wirklich eindringen, dort Abhöranlagen installieren, das dann alles mitschneiden. Das geht unter sehr, sehr hohen rechtlichen Voraussetzungen und unter dem Vorbehalt, dass es ein Richter genehmigen muss. Das hat dann aber auch das Problem, dass du nicht alles, was du da hörst, verwenden darfst. Dass wenn es in den sogenannten Kernbereich des persönlichen Lebens geht, das wären zum Beispiel medizinische Themen, das wären Beziehungsthemen bis zu einem gewissen Grad.
Ich erinnere mich bei dem Fall der Sauerlandgruppe zum Beispiel, da haben die ja dieses Ferienhaus verwanzt und dann immer, wenn einer gebetet hat, mussten sie sozusagen die Aufnahmen unterbrechen, weil das so in die Intimsphäre quasi eindringt.
Genau, und da wird es dann schon auch wieder sehr heikel, wie lange hörst du bei dem Beten zu, ob das Beten vielleicht jetzt nur auch ein Ritual ist, damit für den Fall, dass man abhört.
Ach, das könnte natürlich auch wirklich eine ganz gute Taktik sein, um das abzuwehren, stimmt, wenn die das wissen.
Weil ihnen das natürlich oder den Cleveren von ihnen natürlich klar ist. Ja, wenn wir in den Bereich der Beziehung gehen, wenn wir ans Schlafzimmer denken, da muss auch abgeschaltet werden. Da darf dann ab einem gewissen Grad der Erregung auch nicht mehr zugehört werden. Und, also das ist alles nicht so ohne, aber es ist eben auch ein bisschen was möglich. Und genauso im Auto. Ja, wo fährt das Auto hin? Das geht unter Umständen mit GPS. Was wird im Auto gesprochen? Die sogenannte PKW-Innenraumüberwachung. Und da sind wir aber bei Dingen, die aus einer Reihe von Gründen, auch rechtlichen Gründen, vielleicht doch eher in die polizeilichen Ermittlungsverfahren gehören, als in die Vorfeldermittlungen des Verfassungsschutzes. Also man kann zusammenfassend sagen, ein breites Instrumentarium, viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, darunter auch sehr unspektakuläre, aber auch eine wirklich große Hürde an Gesetzen und Vorschriften, die das Ganze nicht so beliebig machen, wie es vielleicht sich manchmal darstellt.
Und dann gibt es da ja noch diesen berühmten Bundes- oder Staatstrojaner, den der Verfassungsschutz doch installieren kann, oder so eine Spyware im Grunde. Wie oft wird das angewendet? Ist das mittlerweile so vielleicht sogar ein bisschen gewinnbringender anzuwenden als jetzt eine menschliche Observation?
Es gibt Zahlen dazu. Die Fallzahlen sind nicht riesig hoch. Ich bekenne offen, ganz präzise auf die Nachkommastelle habe ich es gerade für dich nicht parat. Ist aber ähnlich wie bei der akustischen Wohnraumüberwachung, also dem sogenannten großen Lauschangriff, etwas, was sowohl in der praktischen Durchführung als auch in der rechtlichen Genehmigung alles andere als einfach ist und sich deswegen nur auf wirklich extremst dramatische oder schwerwiegende Fälle beschränkt und auch gar nicht so ganz häufig erfolgreich ist, weil in vielen Fällen, in denen du sowas machst, auch die andere Seite, mit der du es zu tun hast, ja immer nochmal einen Sicherungsmechanismus einbaut und nochmal ganz besonders vorsichtig ist. Und dann ist immer auch noch die Frage, bist du überhaupt auf dem richtigen Gerät? Eigentlich niemand im kriminellen oder terroristischen Milieu, der nicht eine Vielzahl von Handys, Mobiltelefonen, Notebooks, Festplatten, was auch immer hat. Und es gibt immer die Befürchtung in solchen Ermittlungen und Observationen, dass du da nicht bei den richtigen Anschlüssen und richtigen Devices dabei bist, also dass du etwas verpasst. Häufig sind in den entsprechenden Anträgen auch wirklich ein Dutzend oder mehr Handynummern genannt, mit denen man sich beschäftigen will. Und dann ist möglicherweise trotzdem die Entscheidende nicht dabei.
Also man muss sich das wirklich pro Gerät, gar nicht pro Verdächtigen, sondern wirklich pro Gerät bewilligen lassen und genehmigen lassen. Und dann auch noch wahrscheinlich irgendwie, ja, ich will jetzt hier die E-Mails, aber auch die WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Also muss man sich das wirklich so genau verabreden, ja?
Naja, klar. Und vor allen Dingen, der Antrag ist ja das eine, aber es muss ja praktisch jemand tun. Das heißt, du musst die entsprechenden Anbieter der entsprechenden Dienste dazu verpflichten, dir jetzt als Behörde, egal um welche Behörde es jetzt geht, die das darf, dir das zu ermöglichen. Das heißt, wenn, nehmen wir jetzt mal, ist einfacher zum Erklären, nehmen wir ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren und da geht es darum, von einem Beschuldigten die ganze mobile Kommunikation zu überwachen und die E-Mails anzuschauen, dann hast du in der Akte 40, 50 Seiten mit einzelnen Schreiben der Polizeibehörde an den E-Mail-Anbieter A, den E-Mail-Anbieter B, den E-Mail-Anbieter C und dann sind dann jeweils drei Konten bei den entsprechend großen Providern genannt. Dann geht es bei den Mobilfunkfirmen genauso weiter. Also wird jeder einzelne Provider, ob er jetzt D oder E oder O oder wie auch immer heißt, wird angeschrieben mit den entsprechenden Rufnummern. Und dann hast du noch das Problem, dass du ja Anbieter hast, die zwar mit den großen Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten, aber ihre gelben oder grünen oder wie auch immer gearteten SIM-Karten ja quasi als Sublizenz verkaufen. Das sind aber eigene Anbieter. Das heißt, du bist unter Umständen als Ermittlungsreferat damit beschäftigt, einen Tag lang Anträge an die üblichen Anbieter zu schreiben, um erstmal alle Genehmigungen beizubekommen, das abzuhören oder auch nur die Verbindungsdaten von dem zu kriegen, für den du dich interessierst. Und nochmal, und dann kann es sein, dass die entscheidende Nummer nicht dabei ist. Oder du, habe ich auch schon mal in Verfahren erlebt, dich leider irgendwo irrst mit einer Nummer und dann mal die Nachbarin abhörst und dich wunderst, warum da die ganze Zeit nur Verabredungen zum Kaffee mitgeschnitten werden und das, was du dir eigentlich versprochen hast, da gar nicht passiert.
Und noch ein Blick kurz ins Ausland. Also darf der BND dann ähnlich viel oder macht er einfach weniger, weil es ein zu großes Feld ist, was er da beackern muss?
Vielleicht fangen wir umgekehrt an. Der BND darf das im Inland alles nicht. Also wer sich im Inland vom BND verfolgt fühlt, der hat entweder eine Paranoia oder ist einem wirklichen Skandal auf der Spur, denn der Bundesnachrichtendienst hat die Kompetenzen, die er für die Auslandsaufklärung hat, aus einer gewissen Logik heraus im Ausland, darf also im Inland nichts Entsprechendes tun. Und da beginnt der interessante und eigentlich abendfüllende und eine neue Folge verlangende Bereich, in dem es dann darum geht, was erlauben wir dem Bundesnachrichtendienst im Ausland? Das haben wir auch in früheren Folgen schon gestreift, dieses große Thema, dass man ja eigentlich sagen könnte, wenn unser Auslandsnachrichtendienst für die Bundesregierung, letztlich für uns alle Informationen erhebt, dann sollten wir, jedenfalls wir hier in Deutschland, ihm im Ausland möglichst alles erlauben, was er irgendwie braucht und was unterhalb von Zerstören, Töten und kaputt machen ist. Aber tatsächlich gibt es auch da eine ganze Menge Einschränkungen. Tatsächlich sagen wir auch in unserer Rechtsordnung hier dem Bundesnachrichtendienst, du musst auch im Ausland auf gewisse Dinge Acht geben. Aber ich glaube, jetzt zu unserem heutigen Thema der Observation und der Überwachung ist so erstmal die Kernaussage. Solange es im Inland spielt, hat der Bundesnachrichtendienst da nichts verloren.
Also, sie können viel, sie dürfen noch längst nicht alles und sie müssen sich viel genehmigen lassen. Verfassungsschutz und Polizei, nämlich wenn es um relevante Personen, um Gefährder und um Verdächtige geht. Allein um das Wissen, um den Unterschied zwischen diesen Begriffen sind wir jetzt reicher und um noch vieles mehr. Wieder einmal gehe ich schlauer aus dem Gespräch mit dir, Holger. Das muss ich an der Stelle mal festhalten.
Es ist mir ein Vergnügen mit dir. Tschüss.
Und ich hoffe natürlich, euch geht's ganz ähnlich. Ihr fühlt euch umfassend informiert und aufgeschlaut. Stets zu Diensten von unserer Seite. Gern bis bald und danke fürs Zuhören.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Deep Doku erzählt persönliche Geschichten und taucht alle zwei Wochen in eine andere Lebensrealität ein. Egal ob im Berliner Techno-Club, der Notrufzentrale der Feuerwehr, auf einer Riesendemo oder im kleinen Wohnzimmer. Deep Doku ist mit seinen Audio-Dokus und Reportagen immer ganz nah dran. Host Johannes Nichelmann nimmt euch mit auf eine akustische Reise. Deep Doku findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.